Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen an den vor uns liegenden Abenden einmal über die ersten Kapitel der Bibel nachdenken und heute Abend zunächst aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, die ersten 13 Verse lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend, und es ward Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von dem Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es ward Abend und es ward Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort. Und es werde sichtbar das Trockene. Und es war also. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse hervorsprossen Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es war also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend, und es ward Morgen, dritter Tag. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, dass unser aller Geschick in Gottes Hand ist. Gott ist einmal unser Schöpfer. Dann ist Gott unser Erhalter. Das kommt besonders zum Ausdruck in einem Wort in Hiob 26. Da sagt Hiob, wenn Gott einen Augenblick seinen Odem zurückzöge, würde alles Fleisch verscheiden. Dann ist Gott der Herrscher. Das wird in vielen Bibelworten ausgedrückt. Denken wir nur an den Satz, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Gottes, er kommt zustande. Die nun zum Herrn Jesus gefunden haben, kennen Gott als ihren Vater. Und unser Herr hat das wunderbare Wort da gesprochen. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Ein unvorstellbar schönes Wort. Aber für die, die nicht zum Herrn finden, ist Gott einmal der Richter. Auch das wird ganz klar gesagt. Und am Ende des Hebräerbriefes, wenn Gott genannt wird, wird der kurze Zusatz dazu gesetzt, Gott, der Richter aller. Und nun ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Gott recht kennen. Es gibt viele Bibelworte, die darauf hinweisen, und ich will einmal drei lesen. Zwei, die negativ sind und die zeigen, wie furchtbar es ist, wenn Menschen Gott nicht kennen. Und ein Wort, das uns zeigt, wie wichtig es ist oder welche Wirkung es hat. Das erste Wort aus Hosea 4. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Aus dem Zusammenhang geht hervor Erkenntnis Gottes. Also wo Erkenntnis Gottes fehlt, ist nicht nur Nachteil und Schaden, sondern mein Volk kommt um. Ein ähnlich schwerwiegendes Wort steht in Jeremia 4, Vers 22. Denn mein Volk ist närrisch, mich kennen sie nicht. Man muss sich den Ausdruck einmal vorkommen, närrisch. Aber ein herrliches Wort steht in Jesaja 11, Vers 9. Das ist ein positives Wort über die Erkenntnis Gottes. Jesaja 11, Vers 9. Ein Wort, das in die fernste Zukunft weist. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresboden bedecken. Das ist ein sehr schönes Bild. Die Wasser bedecken den Meeresboden, da ist keine Lücke, kein Plätzchen unbedeckt. Und so wird einmal die Erde voll sein der Erkenntnis Gottes. Und wenn wir dann an die beiden Gebete des Apostels Paulus denken, die wir im Epheserbrief finden, und wir müssen dabei berücksichtigen, dass der Epheserbrief als die Krone der Briefe des Apostels gilt, dann sehen wir, dass es ihm wieder um Vertiefung der Gotteserkenntnis geht. In Kapitel 1, Vers 16 bittet er, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Es ist also von entscheidender Bedeutung, dass wir Gott kennen. Nun wird uns im Wort Gottes viel über Gott gesagt, wie er ist. Zum Beispiel in Jesaja 6, da wird uns gesagt, dass die Engel, die den Thron Gottes umgeben, ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Im ersten Johannesbrief wird sehr stark die Liebe Gottes betont. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. All diese Dinge werden uns gesagt im Worte Gottes. Aber dann fragen wir uns doch, womit beginnt denn die Bibel? Im ersten Vers wird uns etwas ganz anderes gesagt. Als erstes wird uns mitgeteilt, dass Gott der Schöpfer ist. Am Anfang hätte doch auch eine Anbetung Gottes stehen können oder eine Verheißung oder eine Ermahnung. Aber all das steht da nicht. Als erstes wird uns gesagt, was Gott getan hat. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich sage mir, das Erste, was uns mitgeteilt wird, ist dann ganz sicher auch das Erste, was wir wissen müssen. Gott baut doch logisch und verständlich auf. Und er wird uns doch nicht zu Anfang etwas mitteilen, was wir auch später erst erfahren könnten. Und als Erstes sagt er uns, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, der Schöpfer von allem Leben. Und wenn wir das immer im Auge behalten, dann haben wir eine ganz andere Vorstellung von Gott. Wenn wir dann lesen, dass Gott uns liebt, dann wissen wir, der Allmächtige, der so groß ist, dass wir ihm überhaupt nicht folgen können, auch nicht in unseren Gedanken, der liebt uns. Und wenn wir hören, dass dieser Gott heilig ist und die Sünde hasst, dann wissen wir auch, der ganz, ganz Große, der oberste Herr im ganzen Universum, der hasst die Sünde. Und ich bin ganz sicher, das Erste, was die Bibel uns über Gott sagt, ist auch das Erste, was wir von Gott wissen müssen. Die Bibel ist ein völlig einmaliges Buch. Ich weiß nicht, ob euch das allen schon aufgefallen ist. Sie ist das einzige Buch, das die Menschheit begleitet vom ersten Tage ihres Seins an bis zur Vollendung bei Gott. Es gibt andere Bücher von Heiden geschrieben, die über die Entstehung der Welt nachgedacht haben. Und es gibt andere von Phantasten geschrieben, die über das Ende nachgedacht haben. Aber hier haben wir ein Buch, das begleitet uns vom ersten Tage der ersten Menschen bis zur Vollendung, wenn Gott das Böse beseitigt hat und die Seinen bei ihm sind. Das gibt der Bibel eine ungeheure Bedeutung. Nun habe ich manches Mal gelesen, Mose habe seinen Schöpfungsbericht dem babylonischen Schöpfungsbericht angepasst. Und weil ich das immer wieder las im Laufe der Jahre, da dachte ich, wie mag denn der babylonische wohl heißen? Und eines Tages stand er denn tatsächlich in einem Buch, und ich will auch kurz mitteilen, was ich noch davon behalten habe. Also dieser babylonische Schöpfungsbericht sagt, dass da im Anfang ein Götterehepaar war, die hießen Apsu und Tiamat. Von Tiamat schreibt der schreckliche Bericht, sie sei ein weiblicher Drache gewesen. Und Apsu hatte 12 Riesen, die ihn beschützten. Und dann hatte er einen Sohn Ea, der mit den Eltern nicht zufrieden war. Aber Ea war nicht stark genug, um sich durchzusetzen. Aber der hatte einen Sohn Marduk, der muss wohl ein besonderer Held gewesen sein. Der hat die 12 Riesen totgeschlagen und dann Apsu auch. Aus seinem Blut hat er den Menschen gemacht und dann hat er Tiamat in zwei geschnitten, hat aus der einen Hälfte die Erdkugel gemacht und aus der anderen das Himmelsgewölbe. Und von dem unsagbaren Blödsinn sagt man, Mose habe sich an den Bericht angelehnt. Wir saßen einmal zusammen und da sagte ein Bruder, der viele Bücher hat, mal nachsehen, holte so einen dicken Wälzer hervor, schlug auf, ja, sagte, steht hier. Die beiden Berichte ähneln sich. Sie sind ungefähr gleich lang und sie beide beginnen mit im Anfang. Da habe ich wieder mal gemerkt, wie die ungläubigen Menschen uns Christen einfach zum Dummen haben. Solange man den babylonischen Schöpfungsbericht nicht kennt, kann man ja noch meinen, da wäre eine Anlehnung. Aber wenn man ihn kennt, dann weiß man, da steht lauter Unsinn. Und wie erhaben sind doch die Worte, mit denen die Bibel anfängt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jetzt geht es darum, wann war der Anfang? Natürlich kann das keiner sagen, aber die Frage, die immer wieder auftaucht, ist die, ist dies derselbe Anfang wie in Johannes 1? Das Johannesevangelium beginnt ja mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses Wort ist Jesus Christus. Und nun gibt es viele Ausleger, die sagen, das kann unmöglich derselbe Zeitpunkt sein, denn Jesus Christus war ja vor allem. Ich sehe da kein Hindernis. Wenn zweimal der Ausdruck gebraucht wird im Anfang, wäre es ja wahrscheinlich, dass dieselbe Zeit gemeint ist. Und da steht ja nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern da steht, im Anfang war das Wort. Wann immer das war, der Herr war vorher. Wir wissen, dass der Herr Jesus von Ewigkeit her bestand, keinen Anfang hatte. Aber weil es heißt, im Anfang war das Wort, wäre es noch zu verstehen, dass sich das auf dieselbe Zeit bezieht, die uns auch hier genannt wird. Nun taucht die Frage auf, was hat Gott geschaffen? Wie hat er geschaffen? Warum hat er geschaffen? Da steht nun zunächst, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was ist mit Himmel gemeint? Wir finden in der Bibel für Himmel 3 Begriffe. Da wird einmal von den Vögeln des Himmels gesprochen und davon, dass der Himmel den Regen versagt und die Wolken am Himmel. Da kann man wohl sagen, da ist unter Himmel der Luftraum gemeint, der die Erde umgibt. Dann wird vom Himmel aber auch als dem Wohnsitz Gottes gesprochen. Jesaja 66, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Oder noch klarer, das Vaterunser, unser Vater, der du bist im Himmel. Also ganz eindeutig, Himmel gleich Wohnsitz Gottes. Dann wird aber auch gesprochen vom Heer des Himmels, von den Sternen des Himmels. Und das berechtigt uns dann unter Himmel eben das zu verstehen, was wir allgemein das Universum nennen. Wir haben also drei Begriffe in der Bibel für Himmel: den uns umgebenden Luftraum, den Wohnsitz Gottes und auch das Universum. Dann heißt es also, dass Gott im Anfang das Universum schuf. Das will also sagen, die große Zahl der Sterne. Dann hat Gott auch die Lebewesen geschaffen, wird uns weiter berichtet, und zwar erst die Pflanzen, dann die Tiere, dann den Menschen. Nun spricht die Bibel auch noch von den Engeln. Darüber wissen wir nicht, wann sie geschaffen wurden. Ich will aber zwei Bibelworte lesen, die uns sagen, dass die Engel doch einen bedeutenden Raum einnehmen in den Gedanken Gottes. Zunächst ein Wort aus Kolosser 1, Vers 16. Da wird uns Jesus Christus als der vorgestellt, der alles geschaffen hat. Und wir müssen dabei Folgendes sehen. Gott hat durch den Sohn geschaffen. So wird es uns ja auch in Johannes 1 gesagt. Hier heißt es nun in Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und in Epheser 6, Vers 12 lesen wir etwas Ähnliches. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also da wird eine ganze Menge aufgezählt an geistlichen Mächten, über die wir verhältnismäßig wenig wissen. Weil wir aber nur wenig darüber wissen, will ich auch wenig darüber sagen. Ich will die Engel nur erwähnen, sie sind auch ein Bereich, den Gott geschaffen hat. Nun lesen wir als erstes, und die Erde war wüst und leer. Das Wort hat vielen zu schaffen gemacht, und man hat sich gefragt, hat Gott denn eine Erde geschaffen, die wüst und leer war? Dazu steht eine direkte Antwort in Jesaja 45, Vers 18. Jesaja 45, 18. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen, er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat, er hat sie bereitet, nicht als Öde hat er sie geschaffen, um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Nun haben schon viele Bibelausleger versucht, die Frage so zu beantworten. Sie sagen, vor dem Sündenfall Adams hat es schon den Sündenfall des Teufels gegeben. Und der Apostel Paulus nennt den Teufel einmal den Gott dieser Welt. Er wird auch sonst der Fürst dieser Welt genannt. Es besteht also Veranlassung zu der Annahme, dass dem Teufel die Erde als sein Gebiet, das er zu verwalten hatte, übertragen war. Und dann ist der Gedanke aufgekommen, durch den Fall des Teufels sei die Erde wüst und leer geworden. Eine ziemlich weit verbreitete Ansicht. Was nun ist die Frage, wie will man sie klären? Wenn man von dieser Auffassung ausgeht, dann wäre zwischen dem ersten Satz und dem zweiten möglicherweise ein sehr langer Abstand. Und mit dem langen Abstand versucht man dann einiges zu erklären. Aber jetzt finden wir in 2. Mose 20 eine ganz andere Darstellung, an der wir einfach nicht vorbeikommen. 2. Mose 20, Vers 11. Da gibt Gott den Israeliten die 10 Gebote. 2. Mose 20. Und da heißt es im Vers 11, denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tage. Darum segnete Jahwe den Sabbat und heiligte ihn. Da wird also gesagt, dass Gott in 6 Tagen geschaffen hat. Dann wäre kein Platz für einen langen Zwischenraum. Dasselbe steht noch einmal in 2. Mose 31, Vers 17. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel ewiglich. Denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tage hat er geruht und sich erquickt. Das gäbe dann natürlich, oder ich muss sagen, gibt, wir können ja da nicht dran deutern, wenn das da bei Mose steht, ein anderes Bild. Dann hat Gott am 1. Tage nicht nur gesagt, es werde Licht. Dieser Darstellung nach hat Gott am 1. Tage Himmel und Erde geschaffen und der Satz, es werde Licht, würde dann nur seine Tätigkeit am 1. Tage beenden. Dann bleibt aber noch die Frage, was ist mit Wüst und Leer? Ich denke, man kann es so sehen. Als Gott die Erde schuf, hat er sie nicht mit einem Schlag fertig gemacht. Sie war wüst und leer und dann hat er sie auf ihren jetzigen Zustand gebracht. Einige vergleichen das mit der Tätigkeit eines Töpfers, der, wenn er ein schönes Gefäß machen will, in seine Tonne fasst, eine Handvoll Lehm herausholt, wüst und leer. Und dann fängt er an und gestaltet das, bis er ein schönes Kunstwerk vor sich hat. So wäre es vielleicht zu erklären. Jedenfalls sehe ich nicht ein, wie wir an den Aussagen von Mose vorbeikommen, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat. Nun ist es interessant, dass wir schon im 2. Vers vom Geiste Gottes lesen. Das kann ja nur der Heilige Geist sein. Und wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann meinen wir meist, das wäre eine neutestamentliche Gestalt. Da wird ja viel vom Heiligen Geist gesprochen. Und da ist es doch erstaunlich, dass der Geist Gottes schon im 2. Vers genannt wird. Wir wissen, dass Gott vor der Erschaffung des Menschen gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Da spricht Gott von sich in der Mehrzahl. Er tut das im Alten Testament mehrmals. Es heißt nachher, ich glaube nach dem Turmbau zu Babel, der Mensch ist geworden wie unser einer. Und in Jesaja 6 fragt Gott, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Also Gott spricht mehrmals von sich in der Mehrzahl. Wenn er nun sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, dann liegt es natürlich nahe, dass es die Frage des Vaters an den Sohn ist. Ich sage nicht, dass es so sein muss, aber ich sage, dass es nahe liegt, weil uns der Herr Jesus ja als der Schöpfer gezeigt wird. Ich erinnere an Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn und für ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Das würde das also heißen, dass wir schon auf der ersten Seite der Bibel Gott haben, den Heiligen Geist und den Sohn Gottes, will heißen, die 3 Personen der Gottheit treten schon im 1. Kapitel der Bibel auf. Wenn wir nun fragen, was Gott geschaffen hat, will ich wenigstens ein ganz klein wenig von den Dingen nennen, die er geschaffen hat. Als erstes ist da das Universum. Und da wollen wir von der Sonne ausgehen. Die Sonne hat einen Halbmesser von etwa 700.000 Kilometern. Damit wir uns klar machen, wie viel das ist, der Abstand Erde-Mond ist etwa 384.000. Ist das keine genaue Zahl, weil die Himmelskörper ja nicht in einem Kreis um ihr Zentrum fliegen, sondern auf einer elliptischen Bahn und da sind die Abstände nicht immer gleich. Also etwa 384.000 Kilometer. Das heißt, wenn man sich die Erde in den Mittelpunkt der Sonne denkt, dann kann der Mond um die Erde kreisen und kommt bei weitem nicht aus der Sonne heraus. sondern mit seinen 384.000 Kilometern ist er noch ziemlich nah beim Halbmesser des Halbmessers, der wäre 350.000. Das macht, gibt eine ungefähre Vorstellung von der Größe der Sonne. Wir können uns auch bei Vollmond abends hinstellen und uns den Mond besehen und sagen, der Durchmesser des, oder der Gesamtteil der Sonne ist ungefähr das Vierfache. Also ein riesiger Ball. Und dann wird uns gesagt, dass unsere Milchstraße etwa 100 Milliarden Sonnensysteme hat. Und weiter wird uns gesagt, dass es Milliarden Milchstraßen gibt. Und alles ausmultipliziert, kommt man heute auf 10 hoch 24. Das heißt, eine 1 mit 24 Nullen oder eine Million mal eine Million mal eine Million mal eine Million, habe ich aber nicht gestottert, 4 mal Millionen, als eine riesige Zahl. Und dazu muss ich sagen, als ich anfing, mich für die Dinge zu interessieren, da hieß es 10 hoch 20 und jetzt sind wir bei 24 angekommen. Wer weiß, wenn die noch weiter gucken mit größeren Fernrohren, wie die Zahl dann steigt. Ptolemäus, der als der größte Astronom des Altertums gilt, er lebte etwa um 170 nach Christus, der war der Ansicht, es gäbe 5000 Sterne. Und heute weiß man also, dass es diese unendliche Zahl gibt. Es wird manchmal so hingestellt, als ob ein moderner Mensch nicht mehr an Gott glauben könnte. Ich meine, wir haben viel mehr Grund, an Gott zu glauben, als die Menschen früherer Zeiten. Wir haben einen viel, viel größeren Gott. Da muss ich nur eins sagen. All die Möglichkeiten, die wir heute aus der Erde herausholen, mit unserer Wissenschaft und Technik, sind von Gott vorprogrammiert. Ich will es mal an einem Beispiel zeigen. Ich denke, wir Menschen sind etwa wie Kinder, die mit einem Lego-Kasten spielen. Und wenn da nun ein kleiner Junge sitzt und mit seinem Lego-Kasten die feinsten Konstruktionen macht, dann nicht, weil der Junge so intelligent ist, sondern weil die Lego-Ingenieure so intelligent sind. Die haben das alles vorbereitet, was der macht. Und so ist das auch mit uns. Gott in seiner unvorstellbaren Weisheit hat die Dinge, die wir heute ausnutzen, hineingelegt. Er hat die Rohstoffe hineingelegt, die Gesetze gegeben. Alles ist programmiert. Ganz langsam können wir es herausfinden und spielen dann mit unserem Lego-Kasten. Und merke nicht, dass der allmächtige, allwissende Schöpfer dahinter steckt, der viel, viel größer ist, als wir ihn uns vorstellen können. Jetzt kommen wir zu dem Satz, es werde Licht. Da muss man sich Folgendes bei denken. Es werde Licht. Licht ist von einigen ganz wenigen Strahlen, die aber keine Leuchtkraft haben, abgesehen, an eine Lichtquelle gebunden. Wenn zum Beispiel einer unter seinem Auto liegt und andere fragt, kommst du zurecht, nee, ist jetzt so dunkel, dann sagt er, ich werde dir Licht bringen. Der bringt aber kein Licht, der bringt eine Taschenlampe. Das heißt, er bringt eine Lichtquelle. Licht ist immer von der Quelle abhängig. Wasser nicht. Auf unserer Erde gibt es viel Wasser. Die Oberfläche ist ja zu 2/3 mit Wasser bedeckt. Und das Wasser hat auch eine Quelle, von der es kommt. Das ist nicht von selbst oder ein Kunststück entstanden, auf ganz natürliche Weise. Nur, es kann ohne seine Quelle existieren. Das Licht aber nicht. Wenn die Sonne, sagen wir mal, ab morgen Mittag 12 Uhr nicht mehr schien, nicht durch den Weg der Wolken, sondern wenn die absolut abgedunkelt würde, dann wären wir gut acht Minuten später in tiefer Dunkelheit. Wenn es also heißt, es werde Licht, da müsste nach allen menschlichen Überlegungen Gott eine Quelle gemacht haben. Licht immer in Verbindung mit einer Quelle. Das ist jedenfalls meine Annahme darüber. Und dann stehen wir vor der Frage, hat Gott da eine Extraquelle geschaffen oder hat er schon am ersten Tage das Sonnenlicht benutzt? Das ist meiner Ansicht nach die Überlegung. Sonne und Mond werden am vierten Tage genannt, aber da wird ihr Name nicht genannt. In Vers 14 lesen wir: Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und dann heißt es, das große Licht für den Tag und das kleine für die Nacht. Er nennt sie da aber nicht Sonne und Mond. Ich persönlich glaube, dass wir die Dinge so verstehen können, dass Gott die Finsternis, von der im ersten Vers gesprochen ist, die über der Tiefe war, so weit beseitigte, dass auf der Erde Licht war, Helligkeit, aber noch keine Lichtquelle. Das haben wir an manchen Tagen, dass wir sehen können, aber keine Sonne sehen. Und vom vierten Tage an wurden dann Sonne und Mond sichtbar, weil die Nebel genügend beiseite geräumt worden waren. Ich sage ausdrücklich, das ist meine Auffassung davon. Angenommen, Gott hätte für das erste Licht eine extra Quelle gemacht, käme natürlich die Frage, wo die geblieben ist. Also halte ich es für wahrscheinlich, dass das alles das Sonnenlicht war. Wir müssen auch weiter Folgendes bedenken. Soweit ich weiß, gibt es keinen Stern, der für sich allein im Himmel herumfliegt, oder keinen, der geradlinig fliegt. Die kreisen alle um ein Schwerezentrum. Der Mond um die Erde mit den 8 anderen Planeten um die Sonne, und die Sonne kreist auch um ein Schwerezentrum, ist allerdings da ziemlich schwierig, weil sie, obwohl sie 9-mal so schnell sich bewegt wie die Erde, doch 180 Millionen Jahre für einen Umlauf brauchen soll. Da kann man wieder nur mit dem Kopf schüttern und kann nichts mitempfinden. Aber ich bin deshalb der Ansicht, dass es wahrscheinlich ist, dass die Erde von vornherein als ein Planet der Sonne geschaffen wurde. In Hiob 26, Vers 7 steht ein hochinteressantes Wort über die Erde. Das will ich einmal vorlesen. Hiob 26, Vers 7. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Eine wunderbare Beschreibung. Die Erde hängt also. Wir wissen heute, woran sie hängt. Sie hängt an einem Seil. Und das Seil ist die Schwerkraft. Die Erde kann also nicht fliegen, wohin sie will. Sie hängt an einem Seil, weil Gott sie da befestigt hat. Und da meine ich, wieder meine persönliche Meinung, dass es das Wahrscheinlichste ist, dass die Erde von vornherein in diesem Verhältnis zur Sonne gestanden hat. Dass Gott das System gleich auf diese Weise fertig geschaffen hat. Dann hat Gott das Leben geschaffen. Zunächst die Pflanzen, dann die Tiere, dann den Menschen. Wir wissen heute noch nicht, was Leben ist. Ich las einmal eine Erklärung von einem Professor Staudinger aus Freiburg. Und der schrieb, solange in einem Organismus die Kräfte des Auf- und Abbaus sich das Gleichgewicht halten, besteht Leben. Ich kann nicht viel damit anfangen, Arzt vielleicht mehr. Leben wird gekennzeichnet, sagen uns die Biologen, durch Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung. Und wenn wir uns selbst einmal besehen, obwohl wir ja zum Leben gehören, wir sind ja Lebewesen, können wir diese Dinge nirgendwo betreiben und machen. Es wäre schön, wenn wir Häuser bauen könnten, die wachsen könnten. In der Zahl der Kinder wird das Haus größer, gibt es aber nicht. Als Auto habe ich mir schon immer eins gewünscht, das alle 3 Jahre Junge wirft, gibt es auch nicht. Also wir können auf dem Gebiet überhaupt nichts machen. In einem Buch von Werner Gitt las ich vor einigen Jahren etwas über die Fortpflanzung. Und da sagt er, dass der männliche Samenfaden, und der ist glaube ich 6 Hundertstel Millimeter lang,
dass der so viel Informationen enthält, dass wenn wir die in unsere Sprache ausdrücken und schreiben wollten, wir 1000 Bücher zu 1000 Seiten füllten. 1000 Bücher zu 1000 Seiten, vielleicht 20 Meter so aneinandergereiht, riesige Menge. Und das ist alles in dem Samenfaden enthalten. Der muss ja nun ganz genau angeben, was für ein Wesen gezeugt werden soll. Stellen wir uns mal vor, wenn sich da zwei Schwäne paaren oder zwei Falken, muss ja völlig unterschiedliche Informationen kommen. Und noch größer ist der Unterschied zwischen einem Schwan und einem Krokodil und gar zwischen einem Menschen. Und das alles in dem Samenfaden, und das wird im weiblichen Körper entschlüsselt, da kann man nur staunen und sagen, wir können da überhaupt nicht mit. Und nun stellen wir uns einmal vor, wir sollten solche Samenfäden machen, wüssten wir nicht einmal, wo wir anfangen sollten. Und Gott, der hat gleich den Befehl gegeben, von dem Samenfaden, der gibt dem Nächsten den Befehl, neue zu machen. Und so geht das nun seit Jahrtausenden. Dann stehen wir vor einer Größe, die überhaupt nicht zu fassen ist. Wir können die Größe Gottes nur ahnen. Ich las kürzlich das Wort von Isaac Newton. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Und wahrscheinlich hat er recht. Und von Einstein las ich auch vor einiger Zeit in einem Buch ein schönes Wort. Er schrieb einen Brief an einen guten Freund. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Er hatte da über irgendein schwieriges Problem nachgedacht. Er sagte, ich stelle mir das ungefähr so vor. Eine schöne Lösung. Ich frage mich aber jetzt, ob Gott wohl lächelt und denkt, den Einstein, den habe ich schön an der Nase herumgeführt. Also Einstein war sich bewusst, das Gebiet, an das ich mich herantraue, das ist viel, viel zu groß. Wenn wir nun Römer 1 lesen, so wird da die Schöpfung als ein Beweis für Gott hingestellt. Ich muss das allerdings mit Einschränkung sagen, darauf komme ich noch. In Römer 1, Vers 18 lesen wir, dass Gottes Zorn geoffenbart wird über die gottlosen Menschen. Und dann heißt es im Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Paulus sagt damit also gewissermaßen, dass das Unsichtbare von Gott, seine Kraft, seine Göttlichkeit, in der Schöpfung geschaut werden kann, zum Ausdruck kommt. Nun, ich sage, das wäre ein Beweis für Gott. Paulus stellt es aber nicht so hin als einen Beweis. Er bringt das ja gewissermaßen in einem Nebensatz. Denn die Bibel, das merkt jeder, der sie studiert, bringt sehr wenig Beweise. Gott stellt seine Behauptungen vor uns und verschmäht es einfach, etwas zu beweisen. Das ist ihm zu wenig. Aber immerhin, für jeden denkenden Menschen ist die Schöpfung ein Beweis für die Existenz des Schöpfers. Und da hat nun der große Gegenangriff angesetzt, in dem behauptet wird, es gäbe keinen Schöpfer. Und im ersten Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dem kann die Gegenpartei nur entgegensetzen, alles ist durch Zufall von selbst entstanden. Das ist ja, was man uns heute sagen will. Zufall und dann weiter Auswahl soll ja zu allem geführt haben. Nun wissen wir, dass bei uns auch nicht das Allereinfachste von selbst entsteht. Ich glaube, eines der einfachsten Stücke, die man sich denken kann, ist ein Nagel. Aber nicht einmal ein Nagel entsteht von selbst. Er stellt ja allerlei Forderungen. Da muss der Schaft sein, fein, glatt, gleichmäßiger Durchmesser von oben bis unten. Dann gehört an einen Nagel eine Spitze und ein Kopf. Und das ist schon viel zu viel für von selbst. Und so entsteht auch dieses ganz einfache Ding nicht von selbst. Und trotzdem wird es immer wieder behauptet. Ich kann mich natürlich hier nicht mit den Evolutionsanhängern auseinandersetzen. Da sind schon Professoren von beiden Seiten zusammengekommen zu einer öffentlichen Diskussion. Und was ich da gehört habe, sind sie damit unentschieden auseinandergegangen. Also die Fragen sind nicht so leicht zu klären. Ich will dem bloß einige Zitate entgegenstellen. Ich las vor einiger Zeit ein Buch von einem Professor Vollmert. Ich glaube, es heißt Das Molekül und das Leben. Vollmert ist Spezialist für Makromoleküle. Er hat jahrelang für die chemische Industrie gearbeitet und ist jetzt, ich glaube, Ordinarius in Karlsruhe für die Spezialfach. Er schreibt fast seine Gedanken mit folgendem schönen Satz zusammen. Evolution gibt es nicht, hat es nie gegeben, sie ist nichts als ein anthropozentrisches, antikopernikanisches Märchen von horrender Einfalt. Ich glaube, ich muss die beiden Ausdrücke kurz erklären. Anthropozentrisch, Anthropos ist ja das griechische Wort für Mensch, also eine Lehre, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Dann antikopernikanisch, Kopernikus gilt als der große Schrittmacher für die Entwicklung und Bestätigung der Wissenschaft gegenüber dem engen kirchlichen Glauben. Und Vollmert sagt nun nicht, denkt nicht, die Evolution mache weiter im Sinne des Kopernikus, sondern sie ist antikopernikanisch. Und dann gefällt mir so gut, dass er sagt, von horrender Einfalt. Er sagt nicht Dummheit, nein, er sagt Einfalt. Und ich meine, er hätte recht. Ich habe auf meinem Bücherbrett zu Hause noch von meinem Vater her das Buch von Charles Darwin stehen, das berühmte Buch von der Entstehung der Arten. Und neulich dachte ich, ich will doch wenigstens mal die letzten Seiten lesen. Das alles zu lesen wäre mir viel zu viel. Da ist mir aufgefallen, dass Darwin auf der letzten Seite und der vorletzten tatsächlich zweimal den Schöpfer erwähnt. Und er meint tatsächlich Gott damit. Denn das Wort Creator ist da groß geschrieben, wie die Engländer das ja immer tun, wenn sich irgendetwas auf Gott bezieht. Alle Beinamen, auch alle Fürwörter schreiben sie dann groß. Und Darwin sagt etwa Folgendes. Er spricht für die Größe des Schöpfers, dass er eine oder mehrere Formen gemacht hat, aus denen sich dann die anderen entwickeln konnten. Das heißt also in schlichtem Deutsch, Darwin sagt nicht, dass die erste Form durch Zufall entstanden wäre. Ganz am Anfang benötigt auch er den Schöpfer. Keiner kann den Schöpfer ersetzen. Auch die berühmte Theorie, wie heißt sie noch? Die Urknalltheorie. Die sagt ja auch nicht, woher die Masse kommt. Die Urknalltheorie sagt uns nur, da fällt es mir schwer, Ihnen zu folgen, die Masse wäre zu Anfang in einem Punkt zusammengedrängt gewesen. Und wäre dann auseinandergeflogen und die wollen uns dann sagen, wie sie auseinanderflog. Ich habe mal einen Physiker gefragt, ich sagte, soweit ich in der Schule gelernt habe, hat ein Punkt keine Ausdehnung. So ist uns das beigebracht worden. Ja, sagt er, du sprichst von einem physikalischen Punkt. Die meinen einen anderen. Naja, können sie ja machen. Also die wollen nicht sagen, woher die Masse kommt, sondern wollen nur sagen, wie sie sich verhalten hat, als sie auseinanderflog. Übrigens, Vollmert gibt seinem Buch über das Molekül noch einen Untertitel. Und der heißt, was Darwin nicht wissen konnte und die Darwinisten nicht wissen wollen. Er hatte einen sehr schönen Untertitel gewählt, das muss ich ihm lassen. Jetzt müssen wir uns fragen, lässt sich denn die Schöpfung beweisen? Und da ist ein Wort in Hebräer 11, das uns da vorsichtig macht. In Hebräer 11, Vers 3, da wird etwas über die Schöpfung gesagt, ich will es aber einmal vorlesen. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also auch da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes noch, dass das Wissen um die Schöpfung eine Sache des Glaubens ist. Auch er behauptet nicht, dass wir das beweisen können, eine Sache des Glaubens. Aber alles in allem kann ich nur sagen, es entspricht unserem ganzen Denken viel mehr, an den Schöpfer zu glauben, als an den Zufall zu glauben. Und die Atheisten, die kommen nicht von den Naturwissenschaftlern her, sondern von einem Philosophen. Und wie mir einer sehr schön gesagt hat, nicht von einem Philosophen des ersten Gliedes, sondern von denen aus der zweiten Reihe. Wenn wir nun fragen, wie hat Gott geschaffen, so weiß ich nur eine Antwort zu geben, und die finden wir im Psalm 33. Psalm 33, Vers 6, bot, und es stand da. Also die Bibel sagt uns ganz einfach, dass Gott durch sein Wort geschaffen hat. Das ist für uns etwas Unmögliches. Wir Menschen können durch unser Wort nichts machen. Es gibt zwar einige Wecker, die auf Wort anspringen, aber wir können höchstens durch unser Wort andere veranlassen zu handeln. Bei uns muss immer zugefasst werden, sonst wird nichts. Und nun wird uns von Gott gesagt, dass er durch sein Wort geschaffen hat. Es kommt mir fast vor, als er uns sagen wollte, Jungs, das versteht ihr doch nicht, wie ich das gemacht habe. Darum lasse ich es dabei. Er sprach und es stand da. Er hat geschaffen durch den Hauch seines Mundes. Das ist für uns keine Erklärung. Das ist nur eine Aussage. Und wieder steht Gott da als der Unfassliche. Wir können Gott nicht folgen, nicht einmal in unseren Gedanken. Und ich selber bin zu der Überzeugung gekommen, dass es zwei Dinge gibt, die uns sehr leicht täuschen. Die lassen uns meinen, wir verständen, während wir in Wirklichkeit nicht verstehen. Und das eine sind Zahlen. Ein Beispiel. Man kann ausrechnen, nicht allzu schwer, dass ein Lichtjahr etwa 9,4 Billionen Kilometer ist. Dann könnte ich also jetzt sagen, ich weiß, was ein Lichtjahr ist. 9,4 Billionen Kilometer. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Wenn mir zum Beispiel jemand sagte, ein Lichtjahr wäre 94 Billionen, das macht meinen Gedanken keinen Unterschied. Bloß wenn weitergerechnet würde, dann würde ich auf einmal merken, da ist ja eine Stelle, die stimmt nicht mehr. Ich kann mir diese Dinge nicht vorstellen. Zahlen vermittern den Eindruck, wir verständen, während wir gar nichts verstehen. In etwa ist es aber auch so mit Worten. Wir können die großartigsten Dinge lesen, zur Kenntnis nehmen, anderen erzählen, aber wirklich erfassen können wir sie nicht. Wer kann Johannes 3, Vers 16 erfassen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Denken wir mal nur an das Wort gab. Dahinter steckt doch der ganze Leidensweg Jesu. Das ist unsere Sprache. Die fasst ein ganzes Geschehen in ein ganz kurzes Wort. Und so wird uns das präsentiert. Wir meinen, wir verständen, und in Wirklichkeit verstehen wir nicht. Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, warum schuf Gott? Und da müssen wir einmal von dem ausgehen, was war, bevor Gott schuf. Da war nur Gott. Oder sage besser allein Gott. Nur ist etwas abwehrend. Da war allein Gott. Und solange Gott allein war, konnte niemand etwas wahrnehmen von seiner unvorstellbaren Weisheit, Größe, Macht. Da war nichts zu sehen. Und dann hat Gott angefangen zu schaffen. Und sobald Gott geschaffen hat, wurde etwas sichtbar. Da hat sich der Schöpfer gezeigt. Und ich will dazu den ersten Vers von Psalm 19 lesen, der uns etwas darüber sagt. Da heißt es: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ehe die Himmel waren, hat keiner die Herrlichkeit Gottes erzählt. Da wurde nichts verkündet. Jetzt hat Gott geschaffen und da war seine Größe, seine Herrlichkeit zumindest zu einem Teil zu sehen. Die Himmel verkündet die Größe Gottes. Aber da war doch niemand, der diese Herrlichkeit wahrnehmen konnte. Solange die Himmel allein da waren, konnte immer noch niemand etwas sehen. Und da hat Gott den Menschen geschaffen. Und der Mensch ist in einem gewissen Umfang fähig, die Größe und Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen. Und darum halte ich es für so wichtig, dass wir uns mit der Größe und Herrlichkeit der Schöpfung befassen. Gott hat Menschen geschaffen, damit er seine Größe und Herrlichkeit wahrnehmen könnte, aber auch, damit er mit den Menschen Gemeinschaft haben könnte. Und wenn wir dann darüber nachdenken, wer der Gott ist, der mit uns Gemeinschaft haben will, dann ist das geradezu unfassbar. Denken wir an das Wort aus 1. Johannes 1, glaube ich Vers 3. Diese schreiben wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Ist doch etwas ganz, ganz Gewaltiges. Dann lesen wir in Johannes 4, da sagt der Herr Jesus der Frau am Jakobsbrunnen: Johannes 4, Vers 23: Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist die wunderbare Botschaft der Bibel, dass dieser Gott, der all unser Verstehen übersteigt, doch noch an uns interessiert ist, dass er mit uns Gemeinschaft sucht. Und die große Tragödie ist ganz sicher, dass Gott den meisten Menschen völlig gleichgültig ist. Und leider auch viele Christen. Viele Christen wollen nur eins. Sie wollen sicher sein, dass sie nicht in die Hölle kommen. Und sobald sie meinen, das wäre nun verbrieft, darauf könnten sie sich verlassen, dann klappen sie den Deckel zu, wie einer, der sich sagt, mir kann nicht mehr gekündigt werden, jetzt hält alles nicht mehr genau. Und das große Gebot Gottes: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist eine gewaltige Sache. Wenn wir uns mit der Schöpfung befassen, dann wird uns die Größe Gottes bewusst. Und dann bekommen all die anderen Aussprüche ein neues Gewicht. Die Aufforderung, Gott zu lieben, die Tatsache, dass Gott uns liebt, die Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben. Da merken wir, da ist eine Macht und eine Größe, die wir vielleicht geahnt haben, über die wir uns gar nicht genügend Vorstellungen verschafft haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir über Gott nachdenken und versuchen, ihn zu verstehen, soweit es uns überhaupt möglich ist. Und der einzige Weg ist der, dass wir uns an die Aussagen der Bibel halten. Und so halte ich es für wichtig, dass wir uns gerade mit den ersten Kapiteln befassen, die uns so sehr viel über Gott sagen. Und wenn wir weiterlesen, werden wir mehr hören über sein Verhältnis zu uns und alles basiert auf seiner wunderbaren Größe. Und so denke ich, werden uns die anderen Abende auch noch manches sagen, was zu beherzigen ist.